I'd like to do a song that, or a piece of music that's just a pure expression of joy.
Er möchte einen Song schreiben, der ein echter Ausdruck von Freude ist. Das sagte Jim Morrison.
You know what my idea of a good time is, ladies and gentlemen of the German nation, or whoever else is watching this stupid broadcast.
Meine Vorstellung von einer guten Zeit, meine Damen und Herren der deutschen Nation, wo immer Sie gerade dieses bescheuerte Radioprogramm hören, sagte Frank Zappa. Und wie dieser Satz weitergeht, das hören wir später in dieser Stunde, die sich mit Jim Morrison und mit Frank Zappa beschäftigen wird. Jim Morrison und Frank Zappa, beide waren ungemein wichtige und charismatische Persönlichkeiten, prägend für die Entwicklung der Rockmusik. Beide sind viel zu früh gestorben, der eine schon 1971 mit 27 Jahren, der andere 1993 mit 52 Jahren. Beide verbindet in dieser Woche ein runder Jahrestag. Frank Zappas 20. Todestag am 4. Dezember und Jim Morrisons 70. Geburtstag am 8. Dezember. Beide sollen in dieser Stunde gewürdigt werden. Beide kannten sich übrigens, verriet Frank Zappa in einem Interview des US-Magazins Guitar World vom März 1982. Er sagte, ich kannte Jim Morrison und meine Frau kannte ihn besonders gut. Als sie nämlich ein Kind war, haben die beiden miteinander gespielt. Ich glaube, sie hat ihm beim Spielen sogar mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. Und deshalb weiß ich alles über Jim Morrison, sagte der Spötter Frank Zappa. Und was er meinte und im weiteren Interview erläuterte, war, Jim Morrison habe sich von den Medien vereinnahmen lassen. Er habe das Etikett The Lizard King of Rock'n'Roll, das ihm die Medien verpasst hätten, unglücklicherweise auch noch angenommen und habe gemeint, sich entsprechend verhalten zu müssen. Und das sei der Anfang von Jim Morrisons Ende gewesen. Wer sich verkauft oder manipulieren lässt, geht unter, so Frank Zappa. Jim Morrison ist untergegangen. Warum? Antworten gibt eine aktuelle, gerade veröffentlichte wissenschaftliche Forschungsarbeit, die hier noch Thema sein wird. Sehnsuchtsvoll, sündig. Das sind Begriffe, die man mit Jim Morrison in Verbindung bringen kann. Wishful, sinful. So heißt ein Song aus dem Doors-Album The Soft Parade von 1969. Erstmals und ungewöhnlich für die Doors, arrangiert mit großem Orchester.
Wishful, crystal. Water covers everything in blue. Cool and water. Wishful, sinful. Our love is beautiful to see. I know where I would like to be. Right back where I came. Wishful.
Du Sehnsüchtige, Sündige, Verruchte, du kannst ihm nicht entrinnen. Ich mag es, den Wind heulen zu hören. Ich mag es, dich heulen zu hören. So heißt es im Text dieses Songs Wishful, Sinful, für den zwar Doors-Gitarrist Robbie Krieger als Songschreiber verantwortlich zeichnet, doch er hat den Song offenbar Jim Morrison auf den Leib geschrieben. Erstmalig arbeiteten die Doors bei ihrem Album The Soft Parade, das im September 1969 erschien, mit großen Orchesterarrangements, die nicht immer so stimmig klangen wie im gerade gehörten Song Wishful, Sinful. Jim Morrison verkörperte die Doors mit seiner Stimme, seinen Texten, seinem Charisma als düsterer Held mit dem Antlitz eines gefallenen Engel. Er war der provozierende Rocker, der intellektuelle Gedichte schrieb, ein Schöngeist mit dem Hang zum Hässlichen und Obszönen, ein Sohn aus bestem Hause, der aufsässig die Gesellschaft attackierte. Ob authentisch oder stilisiert, Jim Morrison war der Inbegriff des Underground-Rebellen, der die heile Welt der Love-and-Peace-Ära mit dem Hass und Krieg der alltäglichen Wirklichkeit konfrontierte, der den Blumenkindern die Früchte des Zorns offenbarte und dem Establishment den Federhandschuh hinwarf. Und er war maßlos in seinem Hedonismus. Er wollte alles und wollte es jetzt. Und er wollte offenbar zu viel an Alkohol, Drogen, Sex, an Befriedigung seines unstillbaren Lebenshungers. Die Zukunft ist ungewiss und das Ende ist immer nah. Drum lass es rund gehen, Liebling, lass es rund gehen die ganze Nacht. Das sang Jim Morrison im Roadhouse Blues aus dem Album Morrison Hotel. Unmittelbar vor dieser düster prophetischen, schwergewichtigen Botschaft von der ungewissen Zukunft und dem nahen Ende, da singt er auch eine banale Zeile über seinen Alkoholkonsum schon am Morgen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hab mir ein Bier genehmigt. Jim Morrisons Roadhouse Blues aus dem Doors-Album Morrison Hotel Hard Rock Café vom April 1970. Es ist die einzige Doors-LP, für die Jim Morrison alle Songtexte alleine geschrieben hat. Entsprechend enthalten die Songs dieses Albums eine Menge an autobiografischen Bezügen. Frühkindliche Traumata kann man aus den Songtexten genauso herauslesen wie Morrisons Hang zum Sinnentaumel und seine Tendenz zum Selbstzerstörerischen. Jim Morrisons Songtexte, Gedichte, Interviews und biografische Daten sind aktuell als Forschungsgegenstand ausgewertet worden. Am 18. November wurde eine neue Fallstudie unter dem Titel Alcohol and Drug Abuse – The Pop Icon Jim Morrison in der Fachzeitschrift Psychopathologie publiziert. Darin schreibt der an der Heidelberger Universität tätige Kreativitätsforscher und Psychoanalytiker Rainer M. Holm-Hadulla, Zitat: Bereits die frühen Texte zeigen, dass Jim Morrison versucht hat, traumatische Kindheitserlebnisse, depressive Phasen und unkontrollierte Gefühlsausbrüche kreativ zu verarbeiten. Befördert wurde dies, so Professor Holm-Hadulla, durch seine überdurchschnittliche Intelligenz. Morrison wurde ein IQ von 149 bescheinigt und durch seine besonderen sprachlichen Fähigkeiten. Seine Kreativität sei durch die produktive Umgebung im Verbund mit seinen Musikerkollegen in der Band The Doors gefördert worden. Doch, Zitat, der exzessive Konsum von Alkohol und Drogen hat bei Jim Morrison in relativ kurzer Zeit zu einem Verlust seiner Kreativität geführt, statt diese zu befördern. Beeinträchtigt war vor allem seine Fähigkeit, kreative Eingebungen auszuarbeiten und umzusetzen. Im folgenden Interviewausschnitt aus dem Jahre 1968 kann man hören, wie der eigentlich eloquente Morrison, der hier offenbar völlig zugedröhnt war, lange Pausen lässt und nach Worten sucht. Auch an seinem tranigen Tonfall und der zerdehnten Sprechweise kann man erkennen, was die Drogen bei ihm bewirkt haben.
I'd like to do a song or a piece of music that's just a pure expression of joy. Pure, like a celebration of existence, you know, the coming of spring or the sun rising, something like that. Just pure, unbounded joy. You know, I don't think we've really done that.
Jim Morrison sagte, er wolle einen Song schreiben wie eine Feier der Existenz über das Frühlingserwachen und über die Sonne. Ein Song über pure, grenzenlose Freude, so etwas hätten sie noch nicht gemacht. Jim Morrison sprach hier vom Song Waiting for the Sun, der ihrem dritten Album von 1968 die Titelüberschrift lieferte, doch der Song selbst war damals nicht fertiggestellt worden und sollte erst 2 Jahre später im Album Morrison Hotel veröffentlicht werden. Im Songtext von Jim Morrison heißt es: Beim ersten Strahl von Eden eilten wir hinunter ans Meer. Stehen dort am Ufer der Freiheit, warten auf die Sonne. Spürst du nicht, jetzt wo der Frühling gekommen ist, dass es Zeit ist, in der diffusen Sonne zu leben? Was immer er damit meint.
Standing there on freedom.
Warten auf die Sonne, warten darauf, dass du mein Lied hörst, warten darauf, dass du mir sagst, was schiefgelaufen ist. Dies ist das seltsamste Leben, das ich je kennenlernte. Warten auf die Sonne. So lauten weitere Zeilen aus dem Doors-Song Waiting for the Sun, geschrieben von Jim Morrison. Und wieder weiß man nicht so recht, was er damit sagen will. Sein Eskapismus auf der Bühne, die wilden Exzesse, die wütende und verzweifelte Flucht in Alkohol und Aggression begann ihn zu zermürben und führte andererseits beim Publikum zu einer fatalen Erwartungshaltung. Viele kamen nur noch zu den Doors-Konzerten, um Zaungast oder Komplize eines Skandals zu werden. Man wollte diesen Derwisch auf der Bühne sehen, Zitat, wie er es den Bullen zeigt und sich vielleicht entblößt. Doch bei Jim Morrison begann sich eine Wandlung abzuzeichnen. Er konzentrierte sich mehr auf seine dichterischen Kreativkräfte. Er veröffentlichte 2 Gedichtbände im Eigenverlag und begann, seine lyrischen Texte stärker ins Live-Konzept der Doors zu integrieren. Doch wenn er längere Gedichte im Konzert rezitierte, pfiff das Publikum, buhte ihn aus und schrie nach »Light my fire!« Er reagierte mit Publikumsbeschimpfung, Arroganz und Verachtung. Die Fans wollten den Rockstar, das Sexsymbol, den exzentrischen Underground-Performer erleben, den Dichter ignorierten sie. Im November 1970 nahm Jim Morrison einige seiner Gedichte als gesprochene Texte ohne Musik auf. Er wusste noch nicht so recht, was er mit diesen Aufnahmen machen wollte, vielleicht eine Rezitations-LP veröffentlichen, aber dazu kam es nicht. 7 Monate später starb er in Paris. Seine Doors-Kollegen bearbeiteten diese Gedichtaufnahmen posthum musikalisch und veröffentlichten die Lyrik- und Prosa-Rezitationen von Jim Morrison 1978 auf dem Album An American Prayer. Daraus nun gleich ein Ausschnitt mit dem Titel The Ghost Song, in dem Jim Morrison unter anderem eine furchtbare Begebenheit aus seiner Kindheit verarbeitet hat. Einen Verkehrsunfall, den er als Kind mit ansehen musste, als ein Lastwagen voller Indianer auf der Ladefläche mit einem anderen Fahrzeug frontal zusammenprallte und plötzlich überall Leichen und blutende Verwundete auf der Straße lagen. Und der von diesem Anblick völlig überforderte Jim glaubte, die Seelen der getöteten indianischen Arbeiter herumtollen zu sehen, und er hatte das Gefühl, sie würden geradewegs in ihn hineinfahren. Dieses traumatische Kindheitserlebnis verarbeitete Jim Morrison in einem Gedicht, in dem es heißt: Blutende Indianer verstreut auf der Straße in der Dämmerung. Geister bedrängen das zerbrechliche, eierschalene Gemüt des Kleinkindes. Das Kleinkind war er.
Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Choose, they croon, the ancient ones, the time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
Und Jim stirbt jeden Tag ein bisschen mehr, schrecklich und schön, während er darum ringt, seine Kunst zu perfektionieren, schrieb das US-Magazin Crawdaddy. Jim Morrisons eigentliche künstlerische Berufung war nach seinem Selbstverständnis die des Dichters, nicht des Rockstars. Doch mit dem Poeten Jim Morrison konnten nur die wenigsten im Publikum etwas anfangen. Auch die Kritiker vom Fach waren gespalten, was die Beurteilung seiner Lyrik anging. Sie fanden, Zitat, Hellsichtiges und Nebulöses, Kristalle und Abraum, Scharfsinn und Stumpfsinn, Nachdenkliches und Nachempfundenes, Visionen, Gespinste, Albträume. In seinem großen Poem An American Prayer heißt es, der Tod macht Engel aus uns allen, gibt uns Flügel so weich wie Rabenschwingen. Dieses andere Königreich scheint das bei weitem Beste zu sein. Jim Morrison kam es immer darauf an, Türen aufzustoßen. Türen zur Freiheit, zum Unbekannten, zum Unbewussten, zum Unheimlichen. Break on through to the other side, so hieß seine Maxime. Der Durchbruch zur anderen Seite ist ihm am 3. Juli 1971 in einer endgültigen Konsequenz gelungen. In seinem vielleicht berühmtesten Songtext heißt es, in dieses Haus wurden wir geboren, in diese Welt hat man uns geworfen wie einen Hund ohne Knochen. Wir werden vom Sturm getragen und der Killer ist schon unterwegs.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Dieser ebenso gespenstische wie grandiose Song gehört mit zum Besten, was die Rockgeschichte je hervorgebracht hat. Die Single Riders on the Storm erschien bizarrerweise am 3. Juli 1971, dem Tag, an dem Jim Morrison in einem Pariser Apartment tot in der Badewanne liegend aufgefunden wurde. Der Doors-Organist Ray Manzarek, der am 20. Mai dieses Jahres gestorben ist, befeuerte vor ein paar Jahren die merkwürdige Verschwörungstheorie, Jim Morrison würde zurückgezogen auf den Seychellen leben, als er einem Boulevardblatt erzählte, Morrison habe ihm kurz vor seinem angeblichen Tod einen Prospekt von den Seychellen gezeigt und wörtlich gesagt, das sei der perfekte Fluchtort, wenn die ganze Welt denken würde, man sei tot. Deshalb sind die Morrison-Aficionados sicher, dass der Doors-Frontman seinen Tod nur inszeniert habe, um dem Star-Rummel endlich zu entkommen. Die Umstände von Jim Morrisons Tod sind zwar bis heute nicht eindeutig geklärt, doch die Tatsache, dass es sein Leichnam war, den man in der Badewanne in einem Pariser Apartment fand, gilt als gesichert. Dennoch lebt Jim Morrison als Mythos weiter und aktuell, wie schon erwähnt, auch als Forschungsgegenstand. Das Resümee der kürzlich veröffentlichten Forschungsarbeit lautet, unter massivem Alkohol- oder Drogeneinfluss sei Jim Morrison ab etwa 1970 nicht mehr in der Lage gewesen, originelle Texte zu schreiben und die Schönheit seiner Stimme zu nutzen. Zitat, in einem Teufelskreis haben Alkohol und Drogen seine Kreativität beschädigt. Als Reaktion auf den Verlust seiner schöpferischen Kraft habe sich besonders sein Alkoholkonsum selbstmörderisch verstärkt, was letztlich zu seinem Tod geführt hat. Von Jim Morrison, der am 8. Dezember 70 Jahre alt geworden wäre, blieb vieles in Erinnerung, schrieb Birgit Fuss in der Mai-Ausgabe 2013 des Rolling Stone. In Erinnerung blieb der Hass auf den Offiziersvater, die Faszination für Indianer und Schamanen, der Spaß an der Manipulation, das Interesse an Filmen und Symbolismus, die Mischung aus Dionysos und Apoll, Ödipus und Sisyphos, der Hang zu Exzess, Exhibitionismus und Ekstase, aber auch die Verehrung für Jack Kerouac und Friedrich Nietzsche. Seine Meinung über Frank Zappa, um den es jetzt gleich gehen wird, ist nicht bekannt. Wohl aber kennt man Zappas Meinung über die Gedichte von Jim Morrison. Zappa hielt nicht viel davon. Beide haben eine Weile gar nicht mal so weit voneinander gelebt. Der 3 Jahre jüngere Jim Morrison wohnte kurzzeitig in einem Bungalow in der Nähe des Laurel Canyon, wo Frank Zappa mit seiner Familie lebte. Eine Nebenstraße des Laurel Canyon Boulevard, der vom Sunset Strip in die Hollywood Hills führt, heißt Love Street. Und dort waren viele Künstler zu Hause, zum Beispiel Joni Mitchell, Gene Clark und Roger McGinn von den Byrds, John und Michelle Phillips von den Mamas and Papas und eben auch Frank Zappa. Und diese Love Street hat Jim Morrison in seinem gleichnamigen Song verewigt.
She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden, I would like to see what happens.
Ich sehe, wie du in der Love Street lebst. Dort ist der Laden, in dem sich die Kreaturen treffen. Ich frage mich, was sie da drinnen machen. Sommer, sonntags, Tag ein, Tag aus. Ich glaube, mir gefällt's ganz gut hier. Bis jetzt, sang Jim Morrison in diesem seinem Song Love Street aus dem 3. Doors-Album Waiting for the Sun, das im September 1968 veröffentlicht wurde, als Jim Morrison mit seiner Freundin damals noch in der Love Street von L.A. wohnte. Nicht sehr weit entfernt war, wie gesagt, auch das Zuhause von Frank Zappa. Er, Maestro Zappa, war, ist und bleibt eine Ausnahmeerscheinung in der Rockgeschichte. Keiner vor ihm, keiner nach ihm schöpft aus einem ähnlich universellen musikalischen Reservoir und kreierte daraus einen vergleichbar schillernden, unverwechselbaren Kosmos. Musik konkret und ungarische Folklore, Anton Webern und Rhythm and Blues, absurdes Theater und Musical, Dancehall-Atmosphäre und Free Jazz, lateinamerikanisches und abendländisches, klassizistisches und Neutöner Avantgarde, Blues und Elektronik, sentimental schnulzende 50er Jahre und Protestsong Politrock, Edgar Varese und Rock'n'Roll, Varieté und Filmkunst, Spike Jones, Ulk und Igor Stravinsky, Ernsthaftigkeit, Vaudeville und Dadaismus, Jazz, Rock und John Cage, Comedy Show und Kabarett, Charleston und Folk Music, Easy Listening Schlagerhaftes und Heavy Rock Durchschlagendes, alles fließt zusammen im musikalischen Werk des genialen Frank Zappa. Er starb vor 20 Jahren, viel zu früh, im Alter von 52 Jahren an Krebs. Wie hätte der Rock-Satiriker und politische Kopf Frank Zappa auf die reaktionäre Tea Party-Bewegung reagiert, auf den NSA-Abhörskandal, auf den Drohnenkrieg des Friedensnobelpreisträgers Obama und auf Guantanamo und die Menschenrechtsverletzungen ausgerechnet jener Regierung, die sich weltweit als Anwalt der Menschenrechte aufspielt? Wie hätte Frank Zappa auf das aktuelle politische Klima in seiner Heimat reagiert, wäre er noch am Leben? Man kann es sich gut vorstellen, wenn man sich seine politischen Songs in Erinnerung ruft. Frank Zappa war davon überzeugt, dass die Bürger der ständigen Gefahr einer Gehirnwäsche ausgesetzt seien. Die von der Regierung geförderte Verdummungsindustrie würde die Unmündigkeit der Bürger gezielt betreiben. Das war eine seiner Thesen, die auch aus dem Text seines Songs The Slime von 1973 sprach. Ich führe euch und ihr müsst folgen und den Mist fressen, den ich euch vorsetze. Euer Denken ist total kontrolliert. Es ist in meine Schablone gepresst. Und ihr werdet tun, was euch geheißen wird. Ich bin der Schleim, der euch aus eurem Fernseher entgegenquillt. Yes.
say, I'm the best you can get. Have you guessed me yet? I'm the slime oozing out from your TV set.
I am the slime. Ich bin das Werkzeug der Regierung und auch der Industrie, denn ich bin dazu da, euch zu beherrschen und euer Verhalten zu steuern. Ich mag abscheulich und schädlich sein, aber ihr seht immer wieder hin. Gemeint war die Glotze mit diesem sarkastischen Text und die gesamte mediale Bewusstseinsindustrie, die das Gehirn der Menschen ständig infiltriert und benebelt und im Sinne der Mächtigen und ihrer Interessen beeinflusst. Bei dieser Aufnahme von 1973 hat Frank Zappa übrigens auch den Rap-Sprechgesang des Hip-Hop einfach mal so vorweggenommen. Zappa war zeitlebens gut im Austeilen. Auf dem Plattencover des Zappa-Albums Absolutely Free steht als Prolog zum kollagierten Song Plastic People der Satz zu lesen: Die verlogenen Arschlöcher, die so gut wie jedes Land regieren, das sind Plastikmenschen. Differenzierungen waren damals nicht unbedingt angesagt. Die Kritik am sogenannten Establishment war pauschal und bewusst provokativ. Frank Zappa, der Rockrevoluzzer und Wertezertrümmerer vom Dienst, wie man ihn nannte, war die Symbolfigur des Anti-Establishment. Obwohl er seine Begleitmusiker auf der Bühne und im Studio autoritär dirigierte, galt er nicht nur in den USA als ein Wortführer einer anti-autoritären Bewegung, die sich gesellschafts- und systemkritisch artikulierte und alternative Wertvorstellungen und Lebensformen proklamierte. Zappas berühmtes Poster, auf dem man ihn mit heruntergelassener Hose auf dem Klo sitzen sieht, das hing Ende der 60er Jahre fast in jeder WG. Sein respektloses Abwatschen der Mächtigen in der US-Regierung, in CIA und FBI, hat Frank Zappa nie aufgegeben. Speziell die amerikanischen Präsidenten hat er immer wieder in seinen spöttischen Songs aufs Korn genommen, vor allem Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Ronald Reagan und George Bush Senior waren seine bevorzugten Opfer. Richard Nixon, genannt Dickie, der von 1969 bis 1974 Chef im Weißen Haus war, gehörte zu den häufigsten Opfern des Zappa-Spots. Im Richard Nixon gewidmeten Song Dickie Such an Asshole heißt es im Text: 1 und 1 ist 11, 2 und 2 ist 22. Ist einer so nett und sagt mir, was die Regierung eigentlich will? Dickie ist einfach zu tricky für einen biederen Typ wie mich. Wenn du den Untersuchungsausschuss ernst nimmst, kriegst du einen Anfall, wenn du die Abendnachrichten hörst. Millionen und Abermillionen Dollar, so viel wie er nur braucht. An den Highways könnte er damit eine Motelkette aufmachen. Aber wenn du im Schlaf nur einen kleinen Furz lässt, hat dich das FBI schon am Wickel. Der Mann im Weißen Haus hat ein rabenschwarzes Gewissen. Eines möchte ich nur wissen. Wie hat dieses Arschloch bloß geschafft, da reinzukommen?
One and one is 11. Two and two is 22. Won't somebody kindly tell me what the government's trying to do? About this right now, let me tell you about this right here. Let me make this perfectly clear. Let me tell you about this right here. You know you put me in office, so you must have wanted me in office. I did you no harm. I used to have 25 tapes, now I only got 10. Can't remember what happened to the rest, but they gave them to a friend. Gave a couple to B.B. Rebozo, gave a couple to Pat Boone, gave a couple to Ronald Reagan, gave a couple to the new vice president. He said he'd stick with me through thick and thin, even if I invaded Nicaragua. You know I'm not a crook. You know I'm not a crook. I just want to lie about one more thing right now. Oh, say yeah, yeah.
Gangsta, yeah, step right up. Kiss the monolith goodbye. Made him a cocksucker by proxy. Yes, he did. And he didn't even bat an eye.
The man in the White House. Ew.
Got a conscience, black as sin.
Well, thank you. I don't know. It's just a training exercise.
There's just one thing I wanna do.
How that asshole ever managed to get in?
We're all the same, so sing right along now.
Dick is such an asshole.
Sincerely, Dick, we mean it. Sincerely, Ron, we mean it. Sincerely, Dick and Ron, we continue to mean it.
Dicky alias Richard Nixon ist hier genauso gemeint wie Ron alias Ronald Reagan. So endet dieser Song Dicky is such an asshole. Musikalisch perfekt inszeniert, trickreich arrangiert und handwerklich makellos ausgeführt und dann auch noch live gespielt, aufgezeichnet 1988 während der weltweiten Zappa-Tour Broadway the Hard Way, so heißt auch das Album, das diese Tour dokumentiert. Es ist für mich eine der besten Live-Alben der Pop-Rock-Geschichte. Eine solch herausragende musikalische Qualität und spieltechnische Perfektion hat sonst kaum eine andere Band auf die Bühne gebracht, wie diese Zappa-Begleitband der Jahre 1987-88. Aber vielleicht gab es doch noch eine bessere Band in der Popgeschichte, die Zappa-Band Mothers of Invention. Und jetzt zur Auflösung der spannenden Frage vom Anfang. Wie geht der Satz weiter?
Now let me explain something to you. You know what my idea of a good time is, ladies and gentlemen of the German nation, or whoever else is watching this stupid broadcast. My idea of a good time is, the biggest problem facing the world today is mental health. If everybody had good mental health, then all the other problems would be solved. Because in order to take care of mechanical and practical problems, you have to have good mental health in order to attack those problems. If people have motives that are not worthwhile, then those bad motives are always going to creep into their activities. Then you see that every day from the way the political people work. If people were just in a position to have their minds functioning right, then everything else would fall into line. Now that's what I'm after. That's my dream. Now that's a dream. That's probably not going to happen, but that's my dream.
Ich möchte Ihnen erklären, was es für mich bedeutet, eine gute Zeit zu haben, meine Damen und Herren der deutschen Nation, wo immer Sie gerade diese bescheuerte Radiosendung hören. Meine Idee von einer guten Zeit sieht so aus. Das größte Problem auf dieser Welt heutzutage ist die geistige Gesundheit. Wenn jedermann sich einer guten geistigen Gesundheit erfreuen würde, dann würden sich alle unsere Probleme quasi von alleine lösen. Denn um technische oder praktische Probleme lösen zu können, muss man geistig gesund sein. Wenn Leute aber Motive haben, die nicht in Ordnung sind, dann werden sich diese schlechten Eigenschaften immer wieder in ihre Aktivitäten einschleichen. Das kann man täglich bei den Politikern beobachten. Doch wenn die Leute über ein Bewusstsein verfügen, das richtig ist, dann wird sich alles zum Guten wenden. Das ist mir wichtig und das ist mein Traum. Es wird wahrscheinlich nie passieren, aber das ist mein Traum. Was würde Frank Zappa heute zur Politik des Präsidenten Obama sagen? Richard Nixon hatte er, wie gerade zu hören war, verhöhnt. Dicky is such an asshole. Das Amt dieses Arschlochs hat Frank Zappa dann selbst angestrebt. 1991 ließ er ernsthaft die Konditionen und Chancen prüfen für eine offizielle Bewerbung um das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Auf die Frage nach seiner Eignung sagte er in einem Interview, wenn du dir alle US-Präsidenten ansiehst, könnte ich da noch irgendwas schlechter machen? Und er war der Meinung, er könne es besser machen, jedenfalls besser als all die von ihm musikalisch attackierten Plastic People im Weißen Haus. Nur seine fortschreitende Krebserkrankung hielt ihn davon ab, für das Präsidentenamt zu kandidieren. Der ehemalige Bürgerschreck hatte sich optisch auch zunehmend seriöser präsentiert. Die wilden schwarzen Locken waren einer stilvollen Frisur gewichen und sein Outfit hatte einen gewissen klassischen Schick bekommen. Man sah ihn häufiger mit Jackett und sogar mit Schlips, allerdings einem höchst poppigen, und natürlich war der Kragen offen und der Schlipsknoten gelockert. Und auch musikalisch zeigte sich der ehemalige Rockrebell hin und wieder den konservativen Hörerwartungen aufgeschlossen. So spielte er auf seiner letzten Welttournee mit großer Band von 1988 eine für ihn höchst ungewohnte Bearbeitung von Maurice Ravels Bolero. Und damit geht die Kramladen-Feierstunde von und mit Volker Rebell zum 70. Geburtstag von Jim Morrison und zum 20. Todestag von Frank Zappa zu Ende.